sempre la luce.
You say he's not a bad guy, but I don't like him.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't shit where we eat.
That's right.
That's right. Willkommen zurück. Schön, dass wir alle wieder da sind. Ja, wir haben ja schon, ihr wisst ja, es geht um Ripley diesmal. Und es ist wieder Zeit für eine Serie. Wir sagen nochmal, wir sind nicht spoilerfrei.
Absolut nicht.
Ihr solltet sie gesehen haben. Und wir haben vorher noch gar nicht miteinander gesprochen, Anne und ich. Also wir wissen überhaupt nicht, wie die andere die Serie oder den Film findet. Deshalb sehr, sehr spannend jetzt.
Ja.
Frage, Anne, wie hat es dir gefallen? Wie immer zuerst, wie hat es dir gefallen?
Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich ja nicht weiß, ob du meine Meinung teilst. Mhm. Und ihr seid live dabei, wie wir jetzt vor den laufenden Mikrofonen, aufnahmebereiten Mikrofonen darüber sprechen. Und ich muss jetzt zuerst aus der Deckung kommen, na gut. Also, ich möchte fürs Protokoll festhalten, wir reden von Ripley, der Showtime-Serie, 8 Folgen, nicht von dem Film Der talentierte Mr. Ripley. Und noch fürs Protokoll wichtig, ich glaube, ich habe das vorgeschlagen. Ich habe zu dir gesagt, Lisa, yay, lass uns Ripley gucken, weil ich da richtig Lust drauf hatte. Weil ich den Roman von Patricia Highsmith, schwieriger Name, Patricia Highsmith.
Well done.
Weil ich den Roman liebe. Ich habe den geliebt zu lesen. Und den talentierten Mr. Ripley, den Film von 1999, mochte ich auch. Entgegen aller Kritikerverrisse. Ich mochte den. Und ich fand, das war eine gute Basis, um auch die Serie Ripley zu mögen. Mal ganz abgesehen davon, dass Andrew Scott die Hauptrolle spielt. Also ich war wirklich, I was on fire. So, und ich komme jetzt zuerst aus der Deckung, Lisa. Ich wollte ja mit dir über was sprechen. Das heißt, ich hatte mir fest vorgenommen, alle 8 Folgen zu gucken. Und ich habe es fast durchgezogen. Bei Folge 8, da sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal en Detail drüber. Ab dem Moment, wo Ripley sich als Ripley verkleidet, mit künstlichen Haaren und Bart und sempre la luce, einfach ein bisschen das Wohnzimmerlicht dimmt und dann diesen, wie ich finde, durchaus klugen, schlauen, erfahrenen Kommissar aus Rom damit verarscht, da war es bei mir vorbei. Also da bin ich, da bin ich ausgestiegen und habe die letzte Stunde noch so ein bisschen vorgeskippt. Also ich hoffe, dass ich die Milestones in dieser Folge dann noch irgendwie im Vorbeifliegen mitbekommen habe. Aber ich habe in dieser Serie, ich habe so viele Kröten geschluckt, habe ich auch alle aufgelistet. Die spreche ich auch gerne gleich nochmal an. Ich habe so viele Kröten geschluckt, aber dass diese Verkleidungsnummer, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Da war es bei mir vorbei, da bin ich ausgestiegen. Und darum, mein Fazit ist, wir reden auch gleich bitte darüber, ob ich Kunst- und Kulturbanausin bin.
Sehr gerne.
Ich glaube allerdings schon, dass ich schon so ein paar Sachen irgendwie rausanalysiert habe. Aber nein, dreimal nein. Ich fand es so anstrengend und so entschleunigend und so pseudo-artifiziell künstlerisch. Das fängt schon mit dem Schwarz-Weiß an, da sprechen wir bitte auch noch gleich drüber. Also nein, dreimal nein. Mir hat Ripley, die Serie, mir persönlich, kein Nur für mich sprechen, nicht gefallen. Ich wollte eigentlich ganz emotionslos und ganz sachlich darüber sprechen. Hat nicht ganz so funktioniert.
Wieso?
Findest du, dass das emotionslos und sachlich war? Okay.
Nein, ich finde es gut, dass es das nicht ist. Also, soll ja hier, das macht ja auch viel mehr Spaß.
Ja.
Also, vielen Dank, dass du das so ausführlich und präzise dargelegt hast. Ihr konntet gerade live dabei zuhören, wie eine Autorin einen Spannungsbogen aufbaut, weil sie erst die komplette Einordnung gemacht hat, um dann zu sagen, wie sie es fand. Und ich finde, es wird eine spannende Folge. Das hatten wir so noch nicht.
Weil du findest es?
Weil ich fand es noch schwerer zu ertragen und habe es nur bis Folge 4 geschafft. Ich habe wirklich, also was immer du gerade erzählt hast, mit Ripley verkleidet sich als Ripley. Ich habe es gehört und war so, alles richtig gemacht. Ich war einfach brutal ehrlich zu mir. Ich kann alles sehr gut schon nachvollziehen, was du sagst. Ich war einfach ehrlich zu mir, dass ich gemerkt habe nach Folge 4, ich würde es jetzt wirklich nur noch machen für den Podcast. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin einfach gar nicht richtig reingekommen in die Serie. Und ich habe viele Fragen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich so entrückt war, dass es mir fast schwer gefallen ist, mich zu fragen, woran es denn liegt. So, und jetzt, ich habe genau dasselbe wie du. Ich habe das Buch habe ich nicht gelesen, den Roman habe ich nicht gelesen. Ich mag den Film, der talentierte Mr. Ripley. Und ich liebe Andrew Scott.
Ja.
Ja. Und es ist immer noch so, ohne Andrew Scott wäre ich nicht bis Folge 4 gekommen. Und ich habe ja auch davor gesessen und dachte, oh no, bin ich auch eine Kulturbanausin? Dann sollte ich es nicht besser finden. Und jetzt konzentriere ich mich nochmal. Und jetzt versuche ich das nochmal durch eine andere Linse zu sehen und anders zu appreciaten. Aber bei Folge 4 habe ich mir dann eingestanden und zugestanden, es ist einfach nicht meins. Wobei mir auch ein Kollege, der mich gut kennt, gesagt hat, ich werde es ganz toll finden.
Oh.
Und dann habe ich noch mal mehr versucht, herauszufinden, warum er denn wohl denkt, dass ich es gut finden kann. Aber ich bin nicht abgeholt worden. Also jetzt ist natürlich der Satz, wir finden es nicht gut, steht uns auch völlig zu. Jetzt wird es natürlich spannend, warum haben wir es denn wahrscheinlich nicht gut gefunden? Was war es konkret?
Ja.
Was können wir denn benennen? Ich habe jetzt schon total Bock auf deine Krötenliste. Ich finde, Krötenliste ist ein toller Begriff. Wir können ihn einfach einführen für unseren Podcast.
Mhm.
Welche Kröten?
Sehr gerne.
Womit wollen wir denn anfangen? Also ich habe gedacht, vielleicht reden wir erstmal über Schwarz-Weiß.
Gerne.
So als ein sehr konkreter, sehr auffälliger, eine sehr auffällige, konkrete Wahl für die Inszenierung.
Also, Schwarz-Weiß, ne, hat natürlich, also die Geschichte spielt ja in Italien 1961, so.
Ja.
Das heißt, da war die Wahl natürlich, Schwarz-Weiß zu nehmen, insofern naheliegend, dass man quasi versucht, der filmischen Gestaltung 1961 gerecht zu werden. So. Und dann natürlich Caravaggio, mein Zitat, was ich ausgewählt habe, sempre la luce, natürlich geht es um den Kontrast zwischen Licht und Schatten, auch metaphorisch gesprochen, da bietet sich Schwarz-Weiß natürlich auch total an. Was mich persönlich mega gestört hat, ist, dass man sieht ja, dass das kein Original, in Anführungszeichen, echter, alter Schwarz-Weiß-Film
yes.
ist. Man sieht
yes.
es ja. Das ist ja kein Film wie Truffaut, Hitchcock, Fellini, also diese ganzen echten, alten Meisterwerke in Schwarz-Weiß. Man sieht ja, dass das so nicht ist, weil das ist einfach HD. Also das ist gestochen scharf, das ist digitale Bildtechnik. Das ist ja nicht auf Zelluloid aufgenommen, nicht auf Filmmaterial. Das sieht man einfach.
Ja.
Und darum finde ich es schon wieder so pseudo-gekünstelt. Also das ist, das wie du es gerade gesagt hast, das holt mich nicht ab. Ich weiß, dass das nicht echt alt ist und nicht echt, in Anführungszeichen, echt Schwarz-Weiß, sondern so aufgesetzt. Und also das hat mich genervt. Dann muss man dazu sagen, ich finde halt dieses paradiesische Italien, ne? Also irgendwie das blaue Meer, die gelbe, helle Sonne, die grünen, saftigen Palmen, also das, ja. was man mit diesem
Amalfi-Küste
Vita, genau, ja. was man damit verbindet, transportiert sich halt nicht so gut in Schwarz-Weiß, meine Meinung. So, und darum fand ich, also ja, Spiel von Licht und Schatten, Kontrastwelt, die Schattenwelt, die Unterwelt, das Schlechte im Menschen versus die, die im Licht stehen, die glänzen, Sein und Schein. Jo, habe ich schon verstanden, aber ja, fand ich irgendwie, hat mich nicht überzeugt. Ich mochte den schwarz-weißen Look nicht. Punkt.
Super, ich möchte das sezieren, was du gesagt hast. Ich habe auch sehr groß aufgeschrieben, digital schwarz-weiß. Und was du jetzt gerade gesagt hast, das hat dich genervt. Ich war auch genervt. Dann habe ich mich gefragt, was ist genau mein Problem? Es ist so kalt und aufgesetzt. Also es distanziert mich von der gesamten Geschichte, wenn ich so klar wahrnehme, da hat man einen Schwarz-Weiß-Filter drüber gelegt. Wie das genau technisch abläuft, sage ich ganz klar, weiß ich nicht. Aber das ist der Effekt emotional bei mir beim Gucken, dass es kalt wirkt. Also das digitale Schwarz-Weiße. Ich habe genau das gleiche gedacht. Ja, okay, wir sind 1961. Yes, Schwarz-Weiß. Aber warum? Also warum musste das sein? Was ist der Mehrwert? Also es ist ja so, im besten Falle hebt die Inszenierung, heben die Mittel der filmischen Inszenierung, die ich auswähle, hebt die Geschichte an. In dem Fall habe ich bin immer wieder bei einem Wort angekommen, verkopft. Mhm. Das Ganze ist, ich habe das Gefühl, ich gucke einem Filmenthusiastin, einer Filmkritikerin dabei zu, wie sie all dieses Wissen anwendet. In mir sind ganz, ganz viele aus dem Studium Wissenselemente hochgekommen. Ah ja, Hell-Dunkel-Malerei, der Chiaroscuro-Effekt, der dann auch im Film stattgefunden hat, die Referenz an den Film Noir. So, also, wisst ihr, ich habe jetzt schon keine Lust, da weiter drüber zu reden, weil das Ganze so, oh Gott, das ist nicht dieser Podcast. Dieser Podcast hier ist keine tolle Filmkritiker in Schule. So,
nein.
Das sind alles Dinge, die hochkommen. Das heißt, ich bin total in meinem Intellekt, in meiner Ratio und baue diese Fakten, dieses Wissen zusammen. Das macht aber mit der Geschichte für mich nichts. Weil ich habe dann das Gefühl von, also irgendwie ist es kalt. Und ja, aber Mensch, jetzt bin ich an der Amalfiküste. Ich weiß ja, wie das hier eigentlich aussieht. Also die Bilder kennt man ja. Mhm. Sie haben ja auch nicht unkonkret gelassen, wo man ist, sodass man nicht weiß. Es gibt auch in Italien Orte, in denen auch, also wo eben nicht alles grün und voller Blumen und mit diesen satten Farben ist. Da ich aber konkret weiß, dass ich da bin, wo das so ist, bin ich eigentlich die ganze Zeit traurig und enttäuscht. Mhm. Und ja, einerseits sagst du, schwarz, dunkel, gut, böse, Seele, all das, was damit verbunden ist. Aber ich war die ganze Zeit immer wieder bei dem Satz, Film loves contrast. Und die Abgründe des Mr. Ripley versus eine der schönsten Flecken der Erde, das wäre hätte viel mehr getan. Und ich habe dann ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber das Gefühl von, es wurde immer noch so aus dieser FilmkritikerInnen intellektuellen Sicht draufgearbeitet mit, wir machen den Film halt schwarz-weiß, weil wir machen die Film-Noir-Referenz. Der letzte nach Einordnen der Filmkritik ist der letzte Film Noir von 1958, Touch of Evil von Orson Welles. Jetzt spielt dieser Film hier 1961, ist es der Versuch, quasi das Film-Noir-Genre weiterzustrecken. Hätte man den Film 61 noch gemacht, dann wäre er vielleicht der letzte der dieser schwarzen Reihe, wie man sie nennt, in der Filmkritik gewesen. Dann ist es ja nicht nur, wir machen Schwarz-Weiß-Malerei, Chiaroscuro-Effekt. Es kommt dann auch noch einer der Hauptvertreter der Malerei für den Chiaroscuro-Effekt vor. Und zwar gigantisch mit seinen Bildern, ständig als Person. Es wird über ihn geredet. Dann ist von der Handlung her die Parallele. Ripley ist auch Mörder, der dann durch Rom flieht und seine kreativste Phase hat, also wird ja wahnsinnig kreativ, wenn ich jetzt noch höre, dass er sich am Ende als Ripley selber verkleidet. Also Kreativität, Kreativität, und für Caravaggio war das ja genauso, der dann in den 4 Jahren, was ich alles daraus gelernt habe, aber ich hatte das Gefühl, ich lese, ich guck einen halben Wikipedia-Artikel über Filmkritik. Und all dieses Wissen, ich weiß jetzt auch natürlich, dass ich dieses Wissen spezifisch habe. Und das ist eine sehr besondere Linse. Aber ich glaube, dass der Effekt dieses, da ist wahnsinnig viel Intellekt über einen Intellekt gebaut, schon stattfindet. Und vielleicht ist es auch so gedacht, dass man die Serie vor allem intellektuell wertschätzt und das an einen dann irgendwas mit einem macht. Ich bin Team Emotion.
Ja, ich auch.
Und Intellekt reißt mich raus. Und ich glaube auch immer noch, dass das nicht, it's not the way to go. Allein, wie lange ich jetzt auch darüber gerade geredet habe, sagt, wie viel das eben auf einer intellektuellen Ebene triggert, finde ich. Und das ist alles so gebaut. Deswegen hatte ich immer das Gefühl von, ich gucke so einer Kopfgeburt zu. Oder zumindest löst es bei mir halt sehr viel Kopf aus und wenig Herz.
Ich bin total bei dir. Und ich bin sehr dankbar, dass du Ratio versus Emotio angesprochen hast. Weil ich bin genau wie du im Team Emotion. Also ich möchte ja von einer Serie, von einem Film, aber auch von einem Roman, von einem Hörspiel, von jeder Form von Geschichte, ich möchte ja emotional berührt sein, ich möchte mitgehen, ich möchte andocken an die Figuren, an ihre Sehnsüchte, Probleme, Ängste, Wünsche. Und was ich wirklich auf eine gruselige Art und Weise beeindruckend finde, ist, dass das dieser Serie nicht gelingt, weil Ripley ist ja ein Betrüger und ein Hochstapler. Also er wird dann auch zum Mörder. Aber bleiben wir mal bei Betrügern und vor allem Hochstaplern. Das sind eigentlich die Geschichten, wo man die Sympathien des Publikums von Anfang an hat. Weil das sind meistens Geschichten von Underdogs, also von Menschen, die vom Leben benachteiligt sind. Und die durch Brainpower, also durch trickreiches Betrügen, durch Fuschen, durch Intelligenz und auch durch Charisma und so smart Moves es schaffen, die Karriereleiter oder die soziale Leiter hochzuklettern. Und solche Leute mag man eigentlich, weil, nochmal, Ripley wird zum Mörder, das nehme ich hier explizit raus, aber meistens sind diese Hochstaplerfiguren auch absolut gewaltfrei. Und die sind einfach smart. Und man mag das. Man mag Leute, die sich irgendwie ihr Stück vom Kuchen durch smarte Moves irgendwie dann doch noch auf den Teller manövrieren, obwohl das Schicksal ihnen eigentlich kein Kuchenstück zugedacht hat. So. Und eigentlich ist Ripley genauso eine Figur. Und es funktioniert bei mir überhaupt nicht, dass ich mit dem mitgehe. Weil, also du hast ja immer die ersten 4 Folgen geguckt, dann fangen wir mal bei Folge 1 an. Man sieht, der lebt irgendwie in New York in so einer tristen Bude, alles irgendwie runtergekommen, ranzig. Also ist schon klar, dass der sich wünscht, irgendwie im Leben noch mal mehr zu erreichen. Den Wunsch kann ich auch nachvollziehen. Und wir erleben ihn so als, der ist so Scheckbetrüger. Also ja, ist vielleicht smart. Aber irgendwie, da fängt es schon an, dass ich mir denke, irgendwie, ist auch ein bisschen schäbig, was du da machst irgendwie. Also kommt nicht so richtig Sympathie auf.
Nee.
Und nee, irgendwie, also bei mir irgendwie nicht.
Nicht und, so? Oh, Brieffreundschaft. Schreib mir auch mal, Ripley.
Ja. So, und dann möchte ich jetzt explizit, es gibt ja 2 Morde in dieser Serie. Ah. Einmal ermordet Tom. Ja,
so was habe ich gar nicht geschafft. Vielleicht wäre ich dann noch mehr dabei geblieben mit noch einem Mord.
Nee. Nein. Also einmal ermordet Tom Ripley Dickie Greenleaf und später noch Freddie Miles, der ihm vielleicht auf die Schliche gekommen wäre, also so ein sogenannter, ich glaube, das nennt man Verdeckungsmord. Mhm. Und ich finde, diese beiden Morde sind extremst brutal gezeigt. Und das passt auch zu dieser ganzen Serie. Ich habe ja eben schon von Entschleunigung gesprochen. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, diese 50 Minuten, der Plot, der da verhandelt wird, den hätte man auf 4x50 Minuten knackig kürzen können. Dann hätte ich auch nicht das Gefühl, dass ich allein 2 Stunden Menschen beim Treppensteigen zugucke.
Ich wollte auch über Treppen reden.
Wir müssen über diese Treppen reden. Es ist ja auch völlig egal, wo. Atrani, Rom, Palermo, Su. Und du siehst ja minutenlang Leute zu, wie sie Treppen steigen. Und ja, auch das ist sicherlich als Metapher gedacht für den harten, steinigen, sozialen Aufstieg.
Es ist so anstrengend.
Aber es ist einfach, im mehrfachen Sinne. Es ist wahnsinnig langweilig auch einfach. Es ist wahnsinnig langweilig. Und dieses, ne, wir sind minutenlang drauf beim Treppensteigen, ja, und wir sind aber auch minutenlang drauf bei diesen Morden. Und also sowohl Dickie Greenleaf als auch Freddie Miles, also das ist schon auch ein Todeskampf. Die sind ja nicht sofort tot, sondern die röcheln, die versuchen sich noch irgendwie zu retten. Tom Ripley guckt sich das lange an und schlägt dann noch mal zu. Und da war ich schon auch ein bisschen, musste ich schon mal trocken schlucken. Müsste ich in dieser Form, in dieser entschleunigten Brutalität auch nicht noch mal sehen.
Very interesting. Ich möchte wieder sezieren.
Ja, gerne.
Ich fange jetzt erstmal hinten an, weil das ist interessant. Ich war, ja, Entschleunigung. Ich sag's auch offen, ich habe mit langsamen Erzählen öfter meine Schwierigkeiten.
Ich bin bei dir.
Es liegt, meine Aufmerksamkeit ist dann nicht so gefesselt und ich kann zu sehr Second Screen-mäßig, kann abdriften. Also das funktioniert bei mir tatsächlich nur im Kino, wo ich nicht weg kann.
Mhm.
So, das ist auch in Ordnung. Bei einer Serie, nur für alle zur Einordnung, es ist nicht it's not my jam. So. Tatsächlich bei den bei dem einen Mord, den ich gesehen habe, den von Dickie, in Folge 3, war ich tatsächlich dabei. Da war ich dann mal, also da habe ich gedacht, wow, ich habe jetzt bestimmt 20 Minuten dabei zugeguckt und war tatsächlich daran interessiert, wie von einem Problem zum nächsten. Und habe immer wieder gedacht, es ist echt, also den perfekten Mord zu begehen, ist schon schwierig. Also ich konnte wirklich mitgehen, was der jetzt alles als nächstes denken musste und was, wenn da was nicht funktionierte. Und als er dann ins Wasser gefallen ist.
Da müssen wir dringend drüber reden.
Weil sich das Seil so ungünstig ihm die Füße weggezogen hat, habe ich tatsächlich gesagt, oh. Okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Habe ich laut gesagt. Habe dann auch gedacht, ist auch nicht gut, wenn ich das laut sage. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also war dann bisher nicht so.
Obwohl das ja, ganz kurz möchte ich reingrätschen, wenn man mit etwas nicht rechnet, also wenn eine unvorhergesehene Wendung kommt, ist das ja eigentlich ein super Qualitätsmerkmal. Das ist ja eigentlich gut, wenn man überrascht wird.
Genau,
so.
Total, das stimmt. Aber gleichermaßen war das bei mir schon so die Aussage mit, habe ich jetzt nicht mehr erwartet, dass ich überrascht werde nach Folge 1 und 2. Also, Und deswegen habe ich es noch in Folge 4 geschafft, tatsächlich. Nur wegen des Mordes. Also, ich habe schon gedacht, wenn der jetzt hier nicht passiert wäre, wäre ich jetzt schon ausgestiegen.
Okay.
Weil jetzt mal auf einer dramaturgischen Ebene ist das für die Serie ein relativ später, ich würde das jetzt mal als den Plotpoint 1 der Serie bezeichnen. Das ist der neue Welt betritt er dann. Davor
ja,
hat er noch zurückgekommen.
Der Point of No Return, ganz eindeutig.
Richtig, das wäre mein nächstes Wort gewesen. Danke, Point of No Return. Nein, ist ja wundervollst. Genau das, Point of No Return. Und ist ein bisschen spät. Ende von Folge 3 bei 8. Wenn du schon über 2 Stunden drin bist. Für eine Serie, also der sollte eigentlich spätestens in Folge 2 kommen. Ich weiß, das ist keine Wissenschaft, man kann das machen, aber ich weiß nicht, ob nicht andere Personen auch gar nicht mehr bis Folge 3 gekommen sind und es besser gewesen wäre, den Mord schon in Folge 2 zu haben. So. Also ich habe mir aufgeschrieben, was fand ich denn gut? Der Mord. Also das habe ich aufgeschrieben. Ich bin da das andere Team. Nicht im Sinne von, dass ich die Grausamkeit gut fand. Da das Ganze in Schwarz-Weiß war, ist es aber auch alles so ein bisschen wieder entrückt von mir, weil das Blut ist halt dann auch nur dunkel. Also das hat mir dann auch wieder so eine Distanz gegeben, die ich eigentlich, also die man jetzt vielleicht gar nicht, ist das gut, ist das schlecht, liegt im Auge der BetrachterIn, aber ich bin da jetzt eigentlich ich war wieder dabei, in Farbe wäre das hier nochmal eindrucksvoller gewesen auf dem Meer. So, das dazu, zu dem Thema Andocken an die Hauptfigur. Ich greife jetzt mein Zitat auf. You say he's not a bad guy, but I don't like him. Ja, so. Also, das war der Plan. Ne? Also, der Plan ist, he's not a bad guy. Alles, was du genau beschrieben hast, Underdog, man soll ihn als netten Trickbetrüger sehen. Aber das ist ein totaler Psychopath. Also ich habe mir immer wieder die Frage gestellt und würde ich auch gerne mit dir drüber reden. Vielleicht kommt das ja später noch, weil ich habe es aber nicht so weit geschafft. Es gibt die Diskussion, muss ich erklären in meiner Serie, in meinem Film, muss ich erklären, warum der Böse oder warum die böse Person böse ist. Ne, es gibt zwei Grundtheorien. Du wirst böse geboren durch genetische Disposition oder du wirst zum Mörder sozialisiert durch Dinge, die dir geschehen. Das sind meistens so Nature versus Nurture, oder in dem Fall halt not so much Nurture, deswegen Mord, Mörderin. Und also das sind gerne mal die beiden Gegenpole. Und dann ist da angedockt die Frage, muss ich das überhaupt erklären? Ich bin immer sehr das Team ja, weil wenn ich nicht weiß, warum die Person ist, wie sie ist, dann habe ich das Gefühl, ich gucke irgendwie jedem, also ich verstehe es ja dann einfach nicht. Mhm. Ne? Ich hatte sehr den Eindruck, es geht nicht darum, da will jemand sehr explizit nicht, dass man Verständnis oder hat für den Mörder, also für Ripley. Ich glaube nur, dass du musst halt eine feinere Linie wählen. Es geht nicht darum, dass du, ah, ich habe Verständnis, der Arme jetzt, na klar, dann musst du da jemanden umbringen. Das soll ja nicht passieren. Es geht aber darum, dass du, sollst ja keine Sympathie haben, du sollst Empathie haben. Also du musst nachvollziehen können, mhm, wieso der das, mhm, warum er da steht, wo er steht. Und das ist für mich nicht erfüllt worden, weil es wird, bis Folge 4 wird an einmal gedroppt, er ist weise. Und dann ist wohl das Thema, er kann seine Homosexualität nicht ausleben. Das wird wohl in manchen Kritiken, habe ich angeschnitten, gelesen, dass das irgendwie als Begründung genommen wird. Finde ich persönlich auch eher schwierig. Dass
sehr das so schwierig.
Steht in Kritiken, ne? Also sage ich gerade, bin ich, das ist jetzt von außen reingetragen. Das möchte ich nicht unterschreiben. Aber das ist genau das Problem. Es gibt, glaube ich, nicht eine klare Erklärung in der Form, warum ist er, wie er ist. Und ich weiß nicht, ob man das hätte machen sollen. Also die Frage stelle ich jetzt wirklich in den Raum und an dich, weil ich mir da sehr unsicher bin. Deswegen habe ich das Zitat gewählt, weil ich glaube, dass man da auf jeden Fall was anders hätte machen müssen. Mhm. Für die bessere Bindung an die Hauptfigur. Und dir ging es ja auch so, dass du nicht
total, total
bei ihm warst.
Und also, ich muss jetzt gestehen, dass ich den Roman von Patricia Highsmith gelesen habe, ist jetzt locker 2 Jahrzehnte her. So, das heißt, ich habe den nicht mehr so ganz en Detail auf dem Schirm. Ich weiß aber noch, dass der mich sehr begeistert hat beim Lesen. Und ich weiß auch noch, dass der Roman, da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, genau wie die Serie und auch wie der Film, also Ripley, kommt ja damit davon. Ja. Also der wird ja am Schluss nicht verhaftet und es wird nicht aufgeklärt. Und ich weiß noch, dass mich das beim Lesen, also es ist eine Irritation, weil das ist man nicht gewöhnt, ne? Also Krimis, Thriller, die Unordnung der Welt, also die Welt gerät in Unordnung durch einen Mord und am Ende der Erzählung ist diese Ordnung wiederhergestellt, weil die Bösen bekommen ihre gerechte Strafe, der Mord wird gesühnt, und das war da nicht der Fall und es hat mich irritiert, aber ich fand es auch irgendwie crazy cool, weil ich mit Ripley mitgegangen bin, was mir in dieser Serie vollkommen fehlt. Und ich möchte jetzt mal die steile These aufstellen.
Oh, bitte.
Bei Filmen oder bei Erzählungen, egal ob es ein Film ist, ein Roman, ein Hörspiel, whatever, wo es um Hochstapler geht, habe ich ja eben schon angedeutet. Die sind uns ja eigentlich sympathisch, weil die sind meistens gewaltfrei, die sind smart. Das ist ja auch, ich möchte allein den Film Catch Me If You Can jetzt hier in den Raum stellen. Also den, also ich kenne ja wirklich, ich kenne niemanden, der diesen Film nicht mag.
Ich möchte kurz einwerfen, dass zu diesem Film habe ich meine erste Filmkritik geschrieben, damals in der Schule.
Oh!
Ja, ich bin Fan dieses Films.
Ich
kleine Anekdote nebenbei. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht rausgerissen.
Nein, hast du nicht. Aber das, also das ist ja ein Paradebeispiel dafür. Tom Hanks spielt den Ermittler und Leonardo DiCaprio ist der Hochstapler. Und es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und natürlich, also wir können beide Figuren nachvollziehen, aber natürlich wünscht man Leonardo DiCaprio, dass er damit davonkommt, weil die Sympathien bei dieser Figur liegen. So. Klar. Und das ist eigentlich bei Geschichten, wo es um Hochstapler geht, ist das eigentlich, das ist immanent. Und hier, bei dieser Serie, bei Ripley, habe ich mich dabei ertappt, wie ich 5-mal pro Folge denke, jetzt schnappt den Psychopathen doch endlich. Ja. Zieht den mal aus dem Verkehr. So. Und das ist, fühlte sich irgendwie vom Genre her eher falsch an. Und ich sehe, du möchtest was sagen. Go.
Ja, weil ich hatte gerade noch zu Catch Me If You Can. Wird auch keiner zum Mörder.
Ja, wichtig.
Ne?
Wichtig,
also, ja. Ist wichtig. also hilft in Sachen Sympathie für den Hochstapler, den DiCaprio spielt. Mm. Ja, aber genau, das ist dieser Aspekt, das ist ein Psychopath. Ich habe mich jetzt gerade nämlich, bin die ganze Zeit am Überlegen, es ist 2024, der Film, also die Serie scheint mit aller Gewalt uns nach 1961 auf allen möglichen Ebenen, alle, die wir jetzt auch analysiert haben schon und können, hinpressen zu wollen, hat aber im Sinne der Figur Ripley eher so das Feeling von, was jetzt in den letzten Jahren so war, die Serien über Jeffrey Dahmer und die Ted Bundy Tapes und so, die ich habe beides nicht gesehen, das brauche ich nicht in meinem Leben, ich verstehe diese Begeisterung dafür nicht, aber natürlich ist mir vom Prinzip klar, was da passiert und wie die aufgebaut sind, nur, also ich hatte das Gefühl, dass es eher so eine Art Figur ist mit diesem, was gerade hier da die Faszination ist und das clasht dann mit diesem Drang, diesem Vergangenheitsgerichtetem, ich möchte das mal so ausdrücken, in der gesamten Inszenierung. Und das geht auch nicht auf für mich.
Nee, für mich auch nicht.
Aber kannst du das sehr spannend? Ich habe den Roman nicht gelesen. Kannst du dich erinnern, warum du bei ihm mehr dabei warst? Gab es, weiß ich nicht, wurde da erklärt, warum er ist, wie er ist? Oder hatte er eine andere sympathische Note? Da hast du ja nicht gedacht, Psychopath beim Lesen. Aber das fällt jetzt nicht, also ich will dich jetzt, I don't want to put you on the spot, aber so.
Nee, wie gesagt, das ist locker 2 Jahrzehnte her.
Ja, aber hätte ja nur sein können. Ist
weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich auch irgendwie, also wenn wir jetzt nochmal auf den Film Der talentierte Mr. Ripley zu sprechen kommen, da meine ich, dass Matt Damon den Tom Ripley ja auch so anlegt, das ist so ein, schon auch irgendwie so ein, also der, das ist ein Nerd, also ja. Da, wo man sich denkt, irgendwie der ist ein bisschen strange und dockt nicht so richtig mit anderen Menschen an, aber der war irgendwie, ich meine das jetzt, ich hoffe, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber es war so ein liebenswerter Nerd. Also das ist so ein bisschen, vielleicht schwang da auch ein bisschen Mitleid mit, hat man ja manchmal mit so Leuten, wo man merkt, oh, die kommen irgendwie in der Gesellschaft nicht so richtig an, weil die sich, weiß ich nicht, selbst im Weg stehen oder, ne, und da hatte man irgendwie mal das Gefühl, ach Mensch, der ist ein bisschen komisch, aber eigentlich, und das ist die Fehlinterpretation, aber eigentlich harmlos, so, und das ist er ja nicht, aber irgendwie, also, und auch beim Roman, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, aber dieses Gefühl, was ich jetzt bei der Serie habe, mein Gott, das ist ein absoluter Psycho und der gehört aus dem Verkehr gezogen, hatte ich halt nicht beim Lesen. Das, ja. Das weiß ich noch.
Kommt er denn jetzt in der Serie auch davon?
Ja, tut er.
Oh.
Und
ja, ehrliche Reaktion.
ja, er kommt damit davon.
Also bis jetzt habe ich zum Glück nicht das Gefühl, hätte ich doch mal zu Ende geguckt oder sollte ich jetzt noch zu Ende gucken, muss ich sagen. Also bis jetzt gerade mal Zwischenfazit in unserer Folge.
Ich bewundere dich ein bisschen dafür. Ich hatte nicht den Mumm, also ich habe mehrfach auch gedacht, irgendwie, mein Gott, das ist verschenkte Lebenszeit. Und ich merkte auch, wie ich beim weiteren Gucken so immer autoaggressiver wurde, weil das wirklich keine Freude machte, sich das anzugucken. Ich habe gesagt, nein, du musst doch mit Lisa über was sprechen können, ihr braucht doch eine Grundlage. Und wie gesagt, ich würde jetzt gleich gerne auf meine sogenannte Krötenliste zurückkommen,
ja,
aber
bitte.
In Folge 8. Und das ist relativ am Anfang, als da diese Verkleidungsnummer kam, also da, das hat mir richtig den Stecker gezogen. Und da habe ich gedacht, also nee, bis hierhin und nicht weiter. Und
ja, finde ich super. Ich freue mich auf deine Krötenliste. Wir stellen fest, ich habe überhaupt kein Problem damit, Anne hängen zu lassen in diesem Podcast. Nein, ich möchte das noch weiter einordnen. Ich habe Donnerstagabend, war ich bei Folge 4, habe mir auch aufgeschrieben, schwacher Midpoint für eine Serie. Eigentlich, man sagt über einen Midpoint auch, kreiere ein Bild, an das man sich erinnern wird. Ist nicht. Also er hat es jetzt irgendwie halbwegs in Rom geschafft, erstmal sicher zu sein. Das ist ungefähr der Midpoint. Das ist nicht besonders groß. Tatsächlich, weil das so schwach ist, hat man, glaube ich, nochmal das Bild eingeschnitten von der Leiche von Dicky, die an diesem Gewicht hängend im Wasser schwebt. Und ich habe gedacht, alles klar, verstehe. Midpoint, es scheint, er hätte es geschafft. Wir sind bei Midpoint, müsste dann eigentlich ein False Victory sein, weil du bist jetzt in der Mitte, du denkst, die Figur gewinnt und eigentlich ab danach muss es bergab gehen. Deswegen habe ich gedacht, wird er hier jetzt doch am Ende geschnappt, weil es ist schon False Victory zum Midpoint. Relativ schwach, weil er liegt einfach nur auf dem Bett und es ist nicht besonders laut. Dann kam der Cut, du kommst bist unter Wasser, du siehst die Leiche von Dicky und denkst so, ah, und jetzt kommt, weiß ich nicht, ein Hai vorbei und mit seiner scharfen Flosse, keine Ahnung, ob die Flosse eines Hais scharf ist, ich baue jetzt irgendwas, schneidet durch das Seil und die Leiche treibt aufwärts und wir sehen nur, wie so Dicky nach oben wandert und du denkst so, oh, das Geheimnis kommt jetzt raus. Nee, nix, es ist einfach nur der floatende Dicky und es passiert überhaupt nichts. Und das war dann, dass ich dachte so, der Ofen ist aus. Also jetzt hast du, jetzt, also da muss ich jetzt auch dramaturgisch als Drehbuchautorin kurz sagen, not well done. Also, und dann habe ich gedacht, okay, so, was könnte ich, aber ich möchte ja auch was zu reden haben mit dir hier. Gucke ich doch noch mal den Film stattdessen. Dann kann ich einen konkreteren Vergleich machen. Das war dann für Freitagabend gedacht. Heute ist Samstagmorgen, wir nehmen an einem Samstagmorgen auf. In dem ganzen Freitag über habe ich gemerkt, dass die Serie mich so nicht inspiriert hat, auch noch mal den Film zu gucken, obwohl ich den sehr gerne gesehen hätte. Ja, und dann habe ich es nicht getan. Weil ich dann das einfach als Wertung genommen habe, dass die Serie mich auch nicht dazu ne, manchmal guckt man eine Serie, was vorher ein Film war, und sagt danach so, boah, jetzt habe ich auch nochmal richtig Lust, den Film zu gucken. Nein. Auf zur Krötenliste.
Ja, und ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass wir nichts zu besprechen hätten. Das ist ja auch schön.
Ja. Wir wieder kurz nochmal einwerfen, wir wollen keine Nörgeltanten sein.
Nein. Nein, wollen wir wirklich nicht.
Ich habe auch, muss ich auch sagen, ich wollte eigentlich auch einsteigen in die Folge mit der Warnung, es könnte sein, dass ich mich ein wenig in Rage rede, dann musst du mich stoppen, Anne, weil ich reagiere mit Wut auf... Wenn ich es so gerne so toll gefunden hätte, und dann ist es das nicht. Wut ist da leider meine erste Reaktion. Jetzt merke ich, es ist noch nicht mal mehr Wut, es ist einfach blanke Enttäuschung. Und es tut mir so leid. Und ich möchte, nein, das möchte ich klar sagen, Andrew Scott, super.
Ja.
Andrew Scott spielt da immer noch auf einem Level, nur dafür waren jetzt die vier Folgen nicht umsonst. Aber selbst Andrew, der grandiose Andrew Scott, Moriarty, Hot Priest,
yes,
The Great One, kann es nicht, hat es nicht geschafft, dass ich mir noch mal 4 Stunden gegeben habe.
Und das darf ich, glaube ich, aus meiner Position sagen, du hast alles richtig gemacht. So, meine Krötenliste. Meine Krötenliste bezieht sich darauf, ich habe angefangen, mir beim Gucken Notizen zu machen, was ich alles unglaubwürdig finde, weil das wissen wir als Drehbuchautorinnen, es muss nicht immer authentisch sein. Also wir müssen Geschichten nicht authentisch erzählen. Also jeder Tatort sonntags um 20.15 Uhr, da wird ja innerhalb von 90 Minuten ein Mörder gefunden. Nur durch ein Team von 2 bis maximal 4 KommissarInnen. Das ist ja in der Realität auch nicht so. Also es muss nicht authentisch sein, aber... Und das ist ganz wichtig. Es muss glaubwürdig sein. Ich muss nachvollziehen und vor allem glauben können, was die handelnden Figuren da machen. Und im Grunde ist meine Krötenliste eine Unglaubwürdigkeitsliste. So kann man es auch nennen.
Ich lieb's jetzt schon.
So, und das fängt überraschenderweise fängt es erst in Folge 2 an. Vielleicht, ja, das weiß ich nicht mehr, vielleicht habe ich in Folge 1 auch die sogenannten Kröten geschluckt und ab Folge 2 dachte ich, oh, das werden jetzt aber viele, jetzt fange ich mal an, irgendwie aufzuschreiben. Also, Tom Ripley, ich frage mich, wie viel muss der Mann sich eigentlich noch an Absonderlichkeiten leisten, damit Dicky Greenleaf sagt, ey, verpiss dich aus meinem Leben, du bist toxisch, du bist nicht normal. Also es fängt ja damit an, dass Tom Ripley ernsthaft so ein Mafioso, also so einen Camorra-Typen zu Dicky bringt.
Ja.
Und ernsthaft Lust auf diesen Job hat, einen ominösen Koffer mit unbekanntem Inhalt von A nach B zu transportieren. Und Dicky ja auch zu Recht völlig entrüstet fragt, wie, der sitzt jetzt bei mir im Wohnzimmer? Du hast den zu mir nach Hause gebracht?
Du hast die Camorra in mein Wohnzimmer geholt.
Richtig. So, und dann geht's weiter über Tom Ripley denkt, er wäre alleine in Dickies Villa, weil Dicky und Marge angeblich am Strand sind. Ja. Und das wissen wir ja, das sind ja 5,5 Millionen Treppen, die man da gehen muss, zum Strand
mehr
runter und dann wieder hoch. Also er denkt, er hat Zeit und ist allein zu Hause und fängt an, Dickies Sachen anzuziehen. Mhm. Also original alles, ne? Wir reden angefangen von der Unterhose.
Ja. Ja.
Und dann so sich als Dicky auszugeben. Also es ist so ein bisschen so ein Theaterstück für sich selbst. Er redet wie Dicky, er gestikuliert wie Dicky. Und dann dreht er sich einmal im Schwung um und zack, Der richtige Dicky steht im Türrahmen und fragt zu Recht, was machst du da? So, und das, finde ich, wäre ein guter Ausgangspunkt gewesen für einen epischen Konflikt. Und irgendwann, so nach zwei Sätzen, sagt Dicky, zieh bitte meine Sachen aus. Schnitt, die beiden sitzen draußen in so einer Gartenlaube und unterhalten sich nett. Wo ich mir denke, wow, wieso schmeißt du den Freak nicht raus? Das ist gruselig. Also das ist glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man da nicht die Notbremse zieht. So.
Darf ich da direkt einhaken?
Sehr gerne.
Ich spüre die Wut. Da kommt die Wut. Du hast genau was, wo es... Alles, was du sagst, ist genau so. Und in dieser Szene, in der die ganze Kleidung von Dicky anzieht, hat alles in mir geschrien, bitte lass jetzt Dicky nicht in der Tür stehen. Bitte lass Dicky jetzt nicht reinkommen. Es ist ein so, bitte nicht, bitte mach's nicht. Es ist so vorhersehbar. Es ist the oldest trick in the book. Please, please don't. Ah, es steht Dicky in der Tür. So. Und dann im nächsten Schritt war ich so, na gut, okay. Dann jetzt wenigstens Konflikt.
Ja.
Und dann geht Dicky zur Tür raus. Dann gibt's eine Nachbesprechung und Dicky steht wieder auf. Und ich denke, also das ist, es gibt, vielleicht gibt's da auch einen anderen Fachbegriff für, ich habe den mir selber gebaut, Konfliktvermeidung. Mhm. Wenn ich beim Gucken denke, die Autorin ist dem Konflikt ausgewichen. Der Impuls ist verständlich. Ich verstehe den selbst. Aber man muss sich als Autorin, meiner Meinung nach, in den Momenten dann dazu bringen, in den Konflikt auf dem Papier zu gehen. Ja, das ist beim Schreiben unangenehm, weil wir fühlen das ja alles. Aber das ist halt der Job. Und es ist auch total okay, wenn dir das beim ersten Mal Szene schreiben nicht gelingt. Dann machst du dir aber bitte eine Notiz, ich muss da nochmal ran und ich muss da irgendwann rein. Und die ganze Geschichte, oder vielleicht auch nicht irgendwann, sondern eher sofort, weil die Geschichte natürlich anders weitergeht, wenn die in den Konflikt gehen. Aber Konfliktvermeidung ist ganz, ganz oft ein Problem in Geschichten. Und das ist, ich bin völlig bei dir. Ich habe dann auch Kröte schlucken. Ich kann dir genau sagen, was dann bei mir passiert ist, nachdem er dann auch aus dieser Gartenlaube oder was auch immer das war, weggegangen ist, habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich mir jetzt denken kann und was ich jetzt mir denken muss auch, damit ich hier weiter mitgehe, ist, da ist ja eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also, dass halt auch Dicky irgendwie von Ripley angezogen ist und ihm deswegen das an einer ganz ungesunden, toxischen ich sehe, dass du den Kopf schüttelst. Ich sagte, das ist das Einzige, was ich mir im Kopf noch gerade so, ja, okay, ich nehme jetzt mal das, dass der irgendwie doch halt, er ist halt fühlt sich zu ihm hingezogen. Und das, oder er ist auch, vielleicht, dass das eine das andere ist, ist Dicky eben ein sehr einsamer Mensch, der Menschen, also der ja durchs Leben, der seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hat und sich Menschen da reinbaut. Ich meine, Marge hält er sich auch, weil er nicht alleine sein will, aber Marge ist für ihn auch nicht wirklich, also er liebt Marge nicht so, wie Marge ihn liebt und ist lieber jemanden wie Ripley da haben als niemanden. Aber wenn ich, das musste ich mir alles danach bauen, um weiter mitzugehen. Also,
Ich
fühle deine erste Kröte.
Ich möchte ganz kurz zu deinen Anmerkungen selbst noch was anmerken. Bei mir war es anders. Also ich habe mir gewünscht, als Tom Ripley sich verkleidet als Dicky Greenleaf, ich habe mir gewünscht, dass der im Türrahmen steht. Ja, natürlich war das vorhersehbar, aber ich habe es mir gewünscht und dann passiert das. Und ich habe es mir gewünscht, warum? Weil die Hauptfigur Tom Ripley hat jetzt echt ein Problem. Und das ist das, was wir als AutorInnen natürlich kreieren müssen. Genau. Wir müssen unseren ProtagonistInnen Steine in den Weg legen. Wir müssen die vor Probleme stellen, weil das Konflikt ist der Motor des Dramas. Und ich dachte mir, oh wow, wie redet der sich aus dieser Nummer jetzt raus? Also ich war total gespannt auf den Konflikt. Und du hast es gerade genau richtig gesagt, es gab keinen Konflikt. Dicky sagt, zieh bitte meine Sachen aus. Und dann ist ein Schnitt und wir sind in der Gartenlaubenszene. What the peep?
Absolut, mir ist gerade noch ein anderer Begriff aus unserem Gewerk eingefallen dazu. Actions have consequences.
Yes.
Und das wird auch ganz oft nicht gemacht. Man möchte dann die Szene mit, das wäre jetzt cool. Und das, was ist, also man denkt sie, weil sie irgendwie cool, schön ist, tolles Setting. Man mag irgendwas an der Szene, baut sie ein. Aber die Wahrheit ist, wenn die Figur das hier macht und das ist so ein Moment und die andere sieht das, dann hat das Konsequenzen. Oder du musst es eben auf so eine Art und Weise wegbügeln und du musst dann die zuschauende Person dazu bringen, zu glauben, dass Dicky halt einfach geht und das nicht. Und ich sag, so, raus aus meinen Klamotten und dann raus aus meinem Haus. Und die Kamera kannst du gleich mitnehmen. So, also.
Genau.
Ja, actions have consequences.
That's right.
Nächste Kröte.
Ja, hast du Lust auf weitere Kröten?
Ich bin Fan, ja.
Okay, es geht weiter mit dem Mord auf dem Boot. Mhm. Und du hast ja eben schon diesen Betonklotz erwähnt.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Anker. Also dieser Betonklotz soll die Funktion eines Ankers haben. Ja. Also in diesem Boot ist an einem langen, dicken Tau so ein Betonklotz. Mhm. Und der bietet sich natürlich auch ganz hervorragend an, um damit Leichen zu beschweren und sie auf den Meeresgrund hinabsinken zu lassen.
Praktisch, dass der da ist.
Okay, obwohl das ist noch keine Kröte, weil wie gesagt, ich denke, es könnte auch der Anker sein. Also insofern, das kaufe ich noch alles. Und dann hast du vorhin auch schon sehr richtig erzählt, es kommt ja zu einem Missgeschick, weil Tom Ripley stürzt ja aus dem Boot. Das ist übrigens so ein kleines Boot mit so einem Außenbootmotor, nennt man das, glaube ich. Und beim Sturz schafft er es irgendwie, wie nennt man das, diesen Griff, diesen Gashebel, sag ich mal.
Auch noch nach hinten.
Irgendwie zu aktivieren. Und dieses Boot, das ist insofern, ich weiß nicht, ob es unfreiwillig lustig ist,
ja,
oder ob das als Comic-Relief-Moment gedacht war. Jedenfalls, dieses Boot fährt Full Speed, aber schön, weil der Winkel so eigentlich im Grunde immer im Kreis so. Und Tom Ripley versucht sich, der hat ja eh auch so Probleme mit Wasser, also wurde es zumindest im Dialog mal erwähnt. Und der versucht sich da irgendwie über Wasser zu halten. Er wird im Grunde zweimal von diesem Boot frontal überfahren,
ja,
was er völlig unbeschadet übersteht. Und dann gibt's aber eine Szene, und vielleicht kannst du mir da helfen, vielleicht habe ich auch nur eine, weiß ich nicht, Traumsequenz nicht als solche erkannt. Kann ja sein. Aber dann dieser Betonklotz an dem langen Seil wird hinter dem Boot, das mit Fullspeed im Kreis fährt, hinterhergezogen. Mhm. Und es gibt eine Szene, die tat mir schon weh beim Zugucken.
Ja.
Die knallt nämlich Tom Ripley unter Wasser, ungebremst, mit voller Kraft gegen den Hinterkopf. Wir reden von diesem Betonklotz. Und ich dachte so, okay, sind eigentlich 8 Folgen, wir sind in Folge 3. Wir erzählen die restlichen Folgen ohne Protagonisten. Aber auch das, und ich bin sicher, in der realen Welt wäre der Schädel gespalten. Da bist du tot. Und er übersteht das völlig unbeschadet, schafft es dann, dieses außer Kontrolle geratene Boot auch irgendwie wieder zum Stillstand zu bringen, da reinzuklettern, und dann macht er halt bei seinem Leichenverbergungsprogramm einfach weiter. Und ich, also wie gesagt, habe ich eine Traumsequenz nicht als solche erkannt? Oder, also, ich bin, du merkst, ich fange an zu stottern, das lässt mich ratlos zurück. Was sollte das?
Ich habe auch keine Antwort. Ich habe auch gedacht, ah, jetzt ist er auch tot. Das war meine Reaktion.
Das kann man nicht überleben.
Ich habe auch nicht verstanden, also vielleicht reicht auch mein Physikwissen nicht, habe ich nicht verstanden, warum das im Kreis fährt, das Boot. Aber das steht nochmal auf einem anderen Zettel, auf einer anderen Liste. ich bin genauso ratlos wie du. Ich habe da jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. Ich hatte auch das Fragezeichen. Das habe ich dann, glaube ich, das habe ich auch geschluckt.
Ja, du, geht ja weiter.
Guck, das ist trotzdem, für mich war das trotzdem die beste Szene, obwohl ich dabei auch Kröten schlucken musste. Also das sagt halt auch schon wieder viel aus.
Ja, komm hier, geht lustig weiter. Nächste Kröte.
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht,
Nee, ich wollte dich jetzt auch gar nicht unterbrechen. Möchtest du noch was sagen?
Nee, ich habe gar nichts hinzuzufügen. Ich habe überlegt, ob ich noch was zu sagen, aber du hast alles gesagt. Ich sage einfach ja.
Okay. Nächste Kröte, die mir aufgefallen ist und ich aufgeschrieben habe, ist, Tom Ripley übernimmt ja die Identität, was heißt übernimmt? Er klaut die Identität des von ihm ermordeten Dicky Greenleaf und bemächtigt sich seines Passes. Ja, okay, wir sind im Jahr 1961. Aber, liebe Leute, ganz ehrlich, es kann nicht so einfach sein, dass man einfach sein eigenes Passbild auf das des tatsächlichen Passinhabers draufklebt.
Oh.
Und dass man damit den Pass gefälscht hat. Also das war, es geht, nein, dreimal nein, es geht einfach nicht.
Total. Ich habe gedacht, jetzt hat er das Bild ausgeschnitten, jetzt kommt, Wir müssen den Klebstoff lösen von dem Foto, das drin ist. Also habe ich erwartet, Cut, Bild, er hat irgendwo Wasser, er steht im Bad, heiß Wasser laufen und in dem Dampf löst sich dann das Foto. Und dann dachte ich, nee, der pinselt da jetzt ja drauf. Ja. Wie, der klebt das jetzt drauf? Ja. Wie soll das denn funktionieren? Und wenn mein Kopf so anfängt zu denken, dann versucht mein Kopf die Lösung dafür zu finden und dachte, ja, dann wird er kontrolliert, dann merkt er, wie dieser kontrollierende Mensch irgendwie fühlt und merkt, da ist ein Foto drunter und dann sagt er, ja, das alte war nicht mehr aktuell und dann habe ich das drüber geklebt. Also wenn ich anfangen muss, mir so durch Szenen Erklärungen zu bauen, nein. Und es ist ja so ein detailverliebter, jetzt im positiven Sinne, Film und dann kommen aber so Klöpse, Kröten. Also,
ja, irre.
Ich wusste schon, dass du das jetzt sagst, als du das. Ich habe die Kröte geschluckt. Ich habe nicht nur das Bewusstsein dafür gehabt, dass ich diese Kröten tatsächlich. Alles, was du sagst, hast du völlig recht. Ich habe das nicht so bewusst registriert wie du. Also, gerne weitermachen. Nächste Kröte.
Ich möchte den Ausdruck Fake Cliff oder Fake Suspense reinbringen, weil, also eigentlich, das war zumindest mein Anspruch und meine Erwartungshaltung, also eine Serie über Tom Ripley, ich erwarte, dass die spannend ist, dass mich die, also nicht nur, dass sie mich unterhält, Unterhaltung kann ja auf vielen Wegen stattfinden, aber dass sie spannend ist. Wenn diese Serie eins nicht ist, dann spannend. Und es fängt schon damit an, dass ich nicht mit der Hauptfigur mitfiebere, also dass ich nicht hoffe, dass sie nicht enttarnt wird. Im Gegenteil, ich hoffe, dass die endlich mal jemand aus dem Verkehr zieht. Und dann gibt's aber auch, das ist wirklich der Cliff, also das ist das Ende von Folge 5, habe ich mir explizit aufgeschrieben. Ja. Das ist das Ende von Folge 5, muss ich dir jetzt erklären, weil das hast du ja nicht gesehen. In Folge 5 wird Freddie Miles von Tom Ripley ermordet, weil Freddie Miles dem guten Tom Ripley schon ziemlich nah auf die Schliche gekommen ist und aber blöd genug ist, dem das ins Gesicht zu sagen. So, ne? Also irgendwas stimmt hier nicht und ich werde jetzt zur Polizei gehen. Er dreht sich um und wird surprisingly von Tom hinterrücks mit einem sehr schweren Aschenbecher erschlagen. So, und dann muss er diese Leiche, wir sind in Rom und er hat sich eine Wohnung gemietet, also nicht Hotel, sondern so eine möblierte Wohnung. Und blöderweise hat er Freddie Miles da umgebracht und die muss ja jetzt irgendwie in so einer Nacht- und Nebelaktion muss er die ja loswerden.
Blöd.
Und er schleift die das Treppenhaus runter, weil der Fahrstuhl kaputt ist. By the way, auch hier wieder Treppen. Und natürlich gibt es, weil diese Kopfwunde natürlich irgendwie noch ein bisschen blutig ist, gibt es Blutspuren an den Treppen. Und Tom macht die aber alle weg, also er, in Anführungszeichen, das klingt jetzt sehr hart, er entsorgt die Leiche, also er wird die Leiche los, kommt zurück, merkt, oh, hier sind ja noch Blutspuren, macht die sauber und er denkt, ne, alle Spuren werden beseitigt und dann ist das letzte Bild, also es gibt eine Katze, die Landlady, bei der er wohnt, hat eine Katze und diese Katze hat das auch alles beobachtet, aber die spricht ja nicht und das letzte Bild in Folge 5 sind blutige Katzentatzenabdrücke, die auf einer Treppenstufe sind. Und man denkt, ah, so, und Folge 6 fängt damit an, dass die Landlady diese blutigen Katzentatzenabdrücke findet, in Gegenwart von Tom Ripley.
Ja.
Und dann gibt es so 2-3 Sekunden überraschte Stille. Und dann sagt die Landlady, ach Mensch, die Katze hat wohl wieder eine Maus kaputt gebissen. Und das ist die Auflösung.
Oh, bitte nicht.
Das ist die Auflösung. Ach Mensch, die Katze macht hier immer Dreck mit dem Mäuseblut. Ich wisch das mal schnell weg. Zack, Gefahr gebannt. Also Entschuldigung, wollt ihr mich verarschen? Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt so emotional werde, aber ich hoffe, es wird klar, warum ich mich so ärgere.
Ja, du hast ja gerade meinen Ausruf gehört. Gott, was bin ich froh, dass ich nicht weitergeguckt habe.
Ja.
Oh, ich hätte den Fernseher angeschrien.
Ja.
Also das ist ja absolut, das wäre mir ja zu peinlich, das kann ich doch nicht bringen als schreibende Person, das kann ich doch nicht machen. Ja.
Ja, also
oh Mann,
ich war...
Darf ich da noch drei... Ich habe da noch ein paar Gedanken dazu.
Selbstverständlich.
Wo du mir jetzt sagst, aha, okay, Treppe runter und es ist Freddy. Die Szene, damit beginnt ja die Serie.
Korrekt.
Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich habe es ja nicht geschafft bis zu der Auflösung von dieser Szene vorweg. Und das ist ja ein Flash-Forward, den du vorne hinsetzt, um Spannung zu erzeugen. Ich habe den komplett vergessen. Also diese Szene hat auch null gewirkt und mich weitergetragen durch die Folgen, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, oh, aber diese Anfangsszene, die muss ja irgendwann aufgelöst werden. Und ich bleibe jetzt alleine schon deshalb dabei, um endlich zu sehen, wie die sie auflösen. Wer ist in diesem Leichensack? Was ist da passiert? Das hat mich auch überhaupt gar nicht interessiert. Das ist mir kurz eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, aufgefangen. Ach, warte mal, es gab ja einen Flash-Forward, der hat ja mal überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt, wo du die Auflösung sagst, wenn ich gesagt hätte mir, okay, damit ich das wenigstens noch sehe, dann hätte ich mich danach mal brutal aufgeregt. Das kann mit den Katzen tatzen. Wow.
Mhm.
Oh, wow. Aber da hätte man so viel machen können. Mir ist, während du das gesagt hast, wieder eingefallen, als er Marge das Parfüm gibt, wenn er nochmal zu, nachdem er Dickie umgebracht hat, ich habe gedacht, es wäre mega, wenn so in 2-3 Folgen sie dieses Parfüm in der Hand hält und dann ist irgendwo ein bisschen Blut, weil er ist nicht sauber genug.
Ja.
Und das Ding war, es war ja auch mit im Wasser. Und oder so einen Hinweis findet.
Ja.
Und ich nehme jetzt mal an, ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ich gehe einfach total davon aus, dass das nicht passiert ist in den 4 Folgen, die ich nicht gesehen habe. Dass das Parfüm, siehst du, so. Nach den Katzen, da hätte ich jetzt richtig mein nächstes Honorar drauf verwettet. Nach diesem Katzen-Tatzen-Moment wäre ich mir da absolut sicher gewesen, dass das nicht mehr passiert ist. Meine, okay, ich muss ein bisschen, es ist auch wahnsinnig hart jetzt, es tut mir leid. Es ist einfach nur, weil man es... Es tut dann so weh.
Ja.
Es hätte doch so viel schöner sein können.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf Fake Suspense, also Pseudospannung, also im Grunde keine Spannung, eingehen. Das könntest du vielleicht bei deinen 4 Folgen auch schon gesehen haben. Es gibt mehrere Momente an Bahnhöfen oder an Häfen. Also Tom Ripley reist ja wahnsinnig viel in dieser Serie. Und es gibt immer wieder Momente, wenn er aus dem Zug steigt oder wenn er von der Fähre tritt, dass am Hafen, am Bahnhof da so eine Reihe von Carabinieri stehen, also von Polizisten. Und er kurz stockt und denkt, sind die etwa meinetwegen da? Und dann strafft er sich und geht ganz selbstbewusst an ihnen vorbei. Und das funktioniert so als kurzer Spannungsmoment einmal.
Ja.
Wenn er aber in dieser Serie einfach gefühlt 5-mal an diesen Polizisten unbehelligt vorbeigeht, ist das halt auch wahnsinnig repetitiv. Also es wiederholt sich alles, also ebenso wie die Treppen, von denen wir ja schon mehrfach sprachen. Ich habe sowieso das Gefühl, es wiederholt sich wahnsinnig viel in dieser Serie, ohne die Spannung zu steigern, ohne mir was Neues zu erzählen. Und der Fairness halber muss ich jetzt aber auch 2 Szenen nennen, wo zumindest bei mir ein bisschen Spannung aufgekommen ist. Ich möchte jetzt was Positives sagen.
Bitte.
Und zwar, auch da muss ich dir jetzt Sachen erzählen, die du sehr wahrscheinlich nicht gesehen hast, weil sie nach Folge 4 erst in der Serie auftauchen. Also, Tom Ripley bringt Freddie Miles in seiner Wohnung in Rom um. Und es gibt einen Wechselschnitt, also der ermittelnde Kommissar besucht ihn zur Befragung in seiner Wohnung und es gibt einen Wechselschnitt, weil er hat das Blut von der Kopfwunde von Freddy, hat er mit so einem Seidenschal aufgewischt und hat den dann in die Badewanne geworfen. Und die Kameraperspektive ist so, dass man so einen Wechselschnitt hat zwischen, der Kommissario sitzt bei ihm im Wohnzimmer und befragt ihn und dann gibt's die Perspektive Schnitt. Wir sehen das Badezimmer, also wir sehen den blutigen Rand der Badewanne, wo der blutige Schal quasi gegengekommen ist. Und wir wissen, der Kommissario müsste jetzt einfach nur mal sagen, darf ich Ihre Toilette benutzen oder darf ich mir mal die Hände waschen? Oder ne? Wenn der ins Badezimmer gehen würde, wüssten wir, dann hätte Ripley ein Problem. Aber es passiert nicht. Also der ermittelnde Kommissar geht da einfach nicht hin. Und ein anderer Spannungsmoment, und das ist dann auch die Auflösung ganz am Schluss. Der Kommissar fährt auch nach Atrani, wo ja Marge immer noch lebt. Und die arbeitet ja an ihrem Buch. Sie schreibt ja ein Buch über Atrani. Und es liegen auf ihrem Arbeitstisch liegen halt Papiere und ihre Schreibmaschine und ganz viele Fotos. Und das sind Landschaftsaufnahmen, das sind Fotos von ihr, es sind aber auch Fotos von Dickie.
Mhm.
Und Der ermittelnde Kommissar hat ja angeblich Dickie Greenleaf schon befragt, aber das ist ja gar nicht der richtige Dickie, sondern es ist Tom Ripley, der die Identität angenommen hat. Und im Grunde müsste der einfach nur mal fragen, ach, das sind aber schöne Fotos, also die liegen wirklich, die liegen überall verstreut rum. Er müsste einfach nur mal sagen, ach, das sind ja schöne Fotos, wer ist denn der gut aussehende junge Mann da? Und wenn sie dann sagen würde, naja, aber das ist doch Dickie Greenleaf, den sie doch gestern in Rom befragt haben, puff, ja, würde die ganze Chose auffliegen. Er fragt aber nie. Es gibt mehrere Szenen. Ich glaube, es gibt zwei Szenen, wo diese Fotos auf dem Tisch liegen und wo der Polizist da mal fragen könnte. Und das ist, by the way, auch, ich spoiler jetzt, die Auflösung ganz am Schluss. Also Tom Ripley schafft es, eine neue Identität anzunehmen. Er ist dann ganz am Schluss, ist er Timothy Fenshaw. Hat auch wieder einen neuen gefälschten Pass. Und Marge hat ihr Buch fertig geschrieben und es ist auch veröffentlicht. Und der Kommissar bekommt ein gedrucktes Buch und dann schlägt er das auf, ganz interessiert. Und Marge hat natürlich als Widmung reingeschrieben, ne, für Dickie Greenleaf. Und darunter hat sie ein Foto von ihm abgedruckt. Und das ist, wo beim Kommissar der Groschen fällt.
Ja.
Das ist Dickie Greenleaf. Dann habe ich die ganzen Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung, ja den Falschen als Dickie Greenleaf befragt. Und da hat aber Tom Ripley als Timothy Fenshaw längst das Weite gesucht und ist nicht mehr zu fangen. Das ist das Grand Finale dieser Serie. Ja, bitteschön.
Danke, dass du das alles mir nochmal erzählt hast. Unsere ZuhörerInnen wissen das natürlich. Ist dann der Gedanke dabei, er hätte zigmal geschnappt werden können, wenn nur die Figur, wenn der Kommissar dort ins Bad gegangen wäre, wenn er da auf das Foto hingewiesen hätte, wenn hier Marge den Satz so gesagt hätte, wenn hier der Carabinieri genauer hingeguckt hätte. Ist das die Message, dieses manchmal kommen Menschen einfach davon, weil genau ein Schritt nicht gegangen wurde? Ist es dann am Ende auch eben Glück? Weil du kommst eigentlich nicht davon mit sowas. Aber das läuft sich ja tot über 8 Folgen. No pun intended. Weil es ist, das kannst du halt nicht x-mal machen, da musst du dann mitspielen. Das ist dann, du denkst, dann musst, wenn irgendwann, also wenn du das so oft etablierst, dann denkt man ja irgendwann als zuschauende Person so, ja, gut, wird jetzt natürlich wieder nicht passieren. Also natürlich fragt er jetzt nicht nach dem Foto, natürlich geht er jetzt nicht ins Bad. Und dann musst du ja genau in dem Moment, wenn du weißt, die Erwartungshaltung bei der zuschauenden Person, und auch das ist unser Job, uns immer beim Schreiben zu überlegen, was erwartet jetzt die Zuschauerin, dann dagegen zu arbeiten. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, aha, alles klar, wird er eh immer nicht, egal ob Blut an Katzenpfoten oder was auch immer, dann musst du das auf links drehen. Also nichts, was wir sagen, sind jetzt wirklich wir spezifisch, wie wir es machen würden, sondern das sind auch alles, also es ist alles der Werkzeugkasten der DrehbuchautorInnen. Das möchte ich auch nochmal. Also wäre jetzt, ist jetzt meine, mein Zwischenfazit nach einer Stunde.
Ja. Also nochmal, ich habe das Original, den Roman von Patricia Highsmith jetzt nicht mehr so auf der Platte. Vielleicht war das da auch alles genau so aufgeschrieben, aber nichtsdestotrotz sollte man bei einer Adaption, bei einer modernen Adaption, auch wenn sie in Schwarz-Weiß gedreht ist und 1961 spielt, also man muss ja so eine Geschichte, so ein Werk dann auch irgendwie der Zeit angemessen erzählen.
Dass du genau die Worte jetzt wählst, ne? Das ist das, was ich vorhin meinte mit vergangenheitsgerichtet. Das ist, glaube ich, das Gefühl von, es ist nicht modern.
Mhm.
Es gibt sich aber den Anschein und die Intention scheint gewesen zu sein, dass es modern sein soll. Es funktioniert aber nicht. Insbesondere in der Wahl der Inszenierung, der Filmästhetik. Aber ich finde, wir können auch klar sagen, dass da auf Buchebene sehr viel falsch entschieden wurde. Weil auch, was du eben sagtest mit die ganzen Carabinieri und immer wieder, der Kommissar greift immer wieder knapp daneben, weil er einen einzelnen Schritt nicht geht. Und das alles nur für den Moment, dass am Ende das Buch aufschlägt und it hits him in the face. Das funktioniert nicht. Also das ist für diesen einen Moment, das aufzubauen, das ist zu wenig am Ende für diesen ganzen Vorspann. Das ist eh immer risky, wenn du alles auf einen großen Überraschungs-Punch-Moment am Ende hinbaust. Das dann leidet meistens der Weg dorthin. Das ist eine sehr, sehr hohe Kunst. Jetzt komme ich nochmal zurück zu Dicky sagt raus aus meinen Klamotten und schmeißt ihn nicht aus dem Haus. Dicky muss ja sterben. Also das ist ja, also du hast so das Gefühl, er muss sterben, während alle anderen Figuren hochmisstrauisch sind. Alle anderen spüren halt total klar, da stimmt was nicht mit ihm. Also Marge, Freddy, alle, nur Dicky nicht. Und der Kontrast ist so groß. Und er ist ja auch offensichtlich, irgendwas ist shady. Spätestens wenn er in den Klamotten da steht, bis auf die Unterhose. Dann ist es gewollt, so sehr gewollt, in dem Fall Drehbuchautor, dass Dicky so handelt, dass diese Figur, die jetzt sterben muss, eben nicht diese Ängste hat. Und gleichermaßen, um eine Spannung zu erzeugen, müssen alle anderen ihm auf den Fersen sein. Ja? Also die Welt muss ihn quasi jagen. Und die ganze Welt jagt ihn sehr offensichtlich und sehr deutlich. Und passenderweise die eine Figur, die halt jetzt dran glauben muss am Anfang, dann halt nicht. Und das ist so, es fühlt sich so offensichtlich gewollt an, dass ich das, wir beide, glaube ich, wie wir jetzt rausgefunden haben, einfach nicht wahrnehmen konnten. Mhm. Leider. Aber nochmal, Andrew Scott. Gib ihm bitte trotzdem alle Emmys und alle Golden Globes. Also alle Emmys bitte, weil er hat eh für sein Spiel immer alles verdient. Das ist vielleicht um auf einer positiven Note zu enden.
Ich habe noch eine positive Note.
Ah, du hast, ja, sehr schön. Also meine positive Note ist Andrew Scott, weil er immer die positive Note ist in allem.
Ja, und in die gleiche Kerbe kann ich mit einem anderen tollen Schauspieler schlagen. Das ist im Grunde ein Cameo-Auftritt in Folge 8. John Malkovich spielt ernsthaft auch mit. So.
Really?
Ja, da bist
trotzdem
du nicht.
Trotzdem bin ich jetzt nicht traurig, dass ich bis zum Ende geguckt habe. Sorry, nein. Selbst John Malkovich Cameo reißt mich jetzt nicht ins Bedauern.
Okay. Nee, hat für mich jetzt auch nicht alle Kröten vorher wettgemacht.
Okay,
reichte
kurze Frage.
Dann leider nicht. Ja, bitte.
Ist es cool? Also natürlich denkt man, freut man sich, es ist John Malkovich, ist klar. Aber ist es, hast du dabei auch das Gefühl, der wollte jetzt einfach gerne John Malkovich in seiner Serie haben?
Kann ich ganz ehrlich, das kann ich nicht, diese Frage.
Also passte es? Ah nee, du hast ja nur
durchgeskippt. Ich habe nur durchgeskippt, die Frage kann ich nicht beantworten.
Aber kannst du?
Keine Ahnung.
Okay, ja. Ja, ich werde sie auch nicht mehr beantworten können, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt gucke ich es doch noch zu Ende nach dieser sehr schönen Folge an. Es ist eine interessante Folge, wenn ich das mal sagen darf.
Finde ich auch.
Weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, es wird eine andere Folge. Allein schon deshalb, weil ich ja wusste, ich komme jetzt hier rein und habe nur die Hälfte gesehen. Deswegen war schon mal klar, wir haben eine Premiere in der Hinsicht. Aber es hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht.
Das stimmt.
Danke dir für diese Folge. Liebe Anne.
Ich danke dir.
Danke, dass ihr alle dabei wart wieder, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr jetzt ja immer noch dran seid, auch wenn es eine vielleicht negativere Folge war als die davor.
Aber uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Also wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr die Serie Ripley super spannend und gut fandet, dann lasst uns das gerne wissen auf den bekannten Kanälen. Wir freuen uns auf Feedback, auf Anregungen, auf jede Form von Rückmeldung.
Absolut. Und in 2 Wochen geht's weiter.
Yes.
Wir werden in 2 Wochen einen Film besprechen. Und zwar Booksmart.
Woo!
Also, wenn ihr Lust habt, schaut den Film doch innerhalb der nächsten 2 Wochen. Und dann können wir wieder drüber reden bei Schon gesehen?
Dem Laber-Podcast mit Ahnung. Wir freuen uns auf euch.
Absolut. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf euch. Bis in 2 Wochen. Macht es gut.
Auf bald. Macht's gut. Tschüss.